Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers, schön, dass Sie dabei sind. Worte schaffen Wirklichkeit. Nur wenige haben das so gut verinnerlicht wie die Bild-Zeitung. Und trotz der Affären rund um den früheren Chefredakteur Julian Reichelt und den amtierenden Springer-CEO Matthias Döpfner bleibt die Bild noch immer mit ihren Worten einflussreich wie wenig andere. Das sieht man vor allem dann, wenn es Wortschöpfungen der Boulevardredaktion in die Sprache von Politik und Gesellschaft schaffen. So wie etwa der Heizhammer, als Alliteration quasi ein Wortgebilde mit Doppelwumms. Und gefühlt eines, das den Betrieb der Ampelregierung, inzwischen auf Dauer rot gestellt hat. Worte und die Wirklichkeit, die sie geschaffen haben, in der medialen Debatte der vergangenen Wochen, gleich Thema bei uns. Vorher aber schauen wir auf eine Gerichtsentscheidung, auf die private, genau wie öffentlich-rechtliche Medien seit Monaten mit Spannung gewartet haben. Gut anderthalb Jahre ist es her, da ist der SWR mit Newszone an den Start gegangen. Erklärtes Ziel dieses Angebots war und ist es, junge Menschen mit eigenen Nachrichten zu erreichen. Kein Jahr später hieß es dann allerdings schon wieder Schluss damit, zumindest mit der dazugehörigen App. Denn mehrere Zeitungsverlage aus dem Südwesten hatten gegen dieses Angebot geklagt, erfolgreich. Doch der Rechtsstreit war damit nicht vorüber. Der SWR ist in Berufung gegangen und die Entscheidung in diesem Verfahren sollte heute Vormittag fallen. Mit dabei am Oberlandesgericht in Stuttgart war für uns Thomas Wagner. Und Herr Wagner, gibt es nun eine Entscheidung?
Also die Richter haben entschieden, dass sie erstmal nicht entscheiden, sondern erst am 28. Juni. Dazu muss man wissen, das ist sozusagen ein Eilverfahren. Es geht eigentlich um eine Unterlassungserklärung. Die 16 Zeitungsverlage und beziehungsweise private Medienhäuser in einer ersten Instanz gegen den Südwestrundfunk erwirkt haben. Und da steht halt drin, dass diese ursprüngliche Fassung dieser Newszone-App so nicht verbreitet werden darf. Die sei zu textlastig und damit zu presseähnlich. Das ist das Hauptargument gewesen am Anfang und gleichzeitig bedürfe es dafür, so die Argumentation der Verleger, eine eigene Genehmigung, also so eine Art eigene Lizenz wie für ein Radioprogramm, die gäbe es eben auch nicht. Und diese Argumentation wurden jetzt nochmal ausgetauscht zum Beginn des heutigen Verhandlungstages. Der Südwestrundfunk sieht das ganz anders. Ein Anwalt sagte mir vor der Verhandlung, also man sehe eine App gar nicht als eigenständiges Medium, sondern das ist nur so eine Art technisches Instrument, das darauf hinführt, auf die Inhalte eines zum Beispiel Radioprogramms. In dem Fall ist es das Ding des Südwestrundfunks, ein Jugendprogramm, und das sei also durchaus legitim. Und so standen dann eigentlich die Positionen wie in der ersten Instanz erstmal unversöhnlich gegenüber.
Und es hat keine Entscheidung gegeben seitens des Gerichts. Warum? Wie hat das Gericht das begründet?
Ja, weil offenbar die Spielregeln für solch ein Verfahren missachtet worden sind, denn es gibt ja und seit Oktober des vergangenen Jahres eine Schlichtungsstelle, die ist schon im Medienstaatsvertrag 2018 so vorgesehen worden. Und wenn es zu Streitigkeiten kommt, zum Beispiel über Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die nach Ansicht von privaten Medienhäusern wie eben Zeitungsverlagen nicht rechtmäßig seien, dann sieht das Prozedere vor, müsse erst einmal diese Schlichtungsstelle angerufen werden. Das war die Argumentation des Südwestrundfunks, das ist unterblieben und die Richter hegten große Zweifel, ob diese Klage eigentlich der privaten Verleger gegen den Südwestrundfunk eigentlich überhaupt zulässig ist, weil eben diese Schlichtungsstelle nicht angerufen worden ist. Aber diese Schlichtungsstelle, sagen wiederum die privaten Zeitungsverleger, die habe eigentlich keine bindende Wirkung. Sie sprechen von einer Sollvorschrift, soll angerufen werden, muss aber nicht. Und letztendlich, was immer bei der Schlichtungsstelle rauskommt, gerichtlich können wir uns dann trotzdem nochmal klären. So die Argumentation von des Chefredakteurs der Pforzheimer Zeitung.
Wir wollen das grundsätzlich klären und nicht über eine Schlichtung, die dann letztendlich ja doch jedem Verlag oder jedem Medienhaus die Möglichkeit bietet, doch nochmal einen vollstreckungsfähigen Titel zu erwirken. Das ist einfach eine Verwässerung des Ganzen, die wir nicht so nicht wollen, weil wir eine klare Entscheidung.
So Thomas Satinski, und das Ende vom Lied ist, dass jetzt beide Parteien schriftlich vorlegen müssen, wie sie mit diesem Thema Schlichtungsstelle umgehen, und auf der Basis dieser Argumente wird das Gericht überhaupt erst einmal entscheiden, ob in diesem Eilverfahren die Räder sozusagen weitergedreht werden. Und das wissen wir aber erst Ende des Monats.
Kommen wir bis dahin nochmal auf die grundsätzliche Bedeutung zu sprechen. Warum ist dieser Rechtsstreit um die Newszone-App, also über diesen Einzelfall hinaus, wichtig?
Naja, das ist wirklich eine grundlegende Entscheidung, denn es geht einfach um die Frage, wie weit darf das Angebot, das Online-Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehen und wann wird es sozusagen kritisch, wann tangiert es die Interessen der Verleger. Das ist eigentlich im Medienstaatsvertrag 2018 ganz gut festgelegt. Da steht nämlich drin, diese Produkte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die dürfen nicht presseähnlich sein, aber das ist natürlich ein sehr wachsweicher Begriff. Was ist presseähnlich? In diesem Fall bei dieser Newszone-App, da war, sagt Thomas Satinski von der Pforzheimer Zeitung, ganz klar die Grenze überschritten.
Sie ähnelt halt zu sehr den Angeboten, den die Medienhäuser in Deutschland machen oder jetzt auch in Baden-Württemberg. Und wir halten sie eben nicht für die Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen, der übrigens diese Newszone, die der Gebührenzahler zahlt, auf den Weg zu bringen. Das ist nicht das, was wir wollen. Er breitet sich dadurch fast schon krakenhaft aus, ja, und geht in unser Kerngeschäft hinein. Und das ist nicht Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen.
Ganz anders argumentiert der SWR, der hat gerade eben noch mal eine Mitteilung hinterhergeschoben, der sagt, klar, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich auch an junge Rezipienten wenden können. Und die gucken halt noch mal nicht das klassische Fernsehen, hören vielleicht gar nicht mehr so oft das klassische Radio, das ist ja erwiesen. Und deswegen bedarf es neuer Angebote. Und das sei durchaus legitim. Also da prallen sozusagen zwei Denkwelten aneinander. Und bis dieser Prozess, der da heute fortgedreht wird, bis der da eine Klärung bringen wird, da dürfte noch einiges Wasser hier in Stuttgart den Neckar hinunterfließen.
Um den Rechtsstreit um die SWR-App Newszone soll sich die vor Jahren eingerichtete, aber bislang nur einmal gefragte Schlichtungsstelle von Verlagen und öffentlich-rechtlichen Sendern kümmern. Thomas Wagner war das über diese Entscheidung des Oberlandesgerichts in Stuttgart heute. Was für ein Satz. Global solle es vor allem darum gehen, das Risiko einer Auslöschung durch KI zu verringern. Das sind bemerkenswerte Worte, vor allem dann, wenn sie von Menschen kommen, die sich selbst mit künstlicher Intelligenz bestens auskennen. So wie etwa Sam Altman, der CEO von OpenAI, also der Firma hinter ChatGPT. Der hat gerade gemeinsam mit anderen einen einzigen Satz veröffentlicht. Und in dem ordnen die Expertinnen und Experten KI auf einer Stufe ein mit so wörtlich anderen Risiken für die gesamte Gesellschaft wie etwa Pandemien und Nuklearkrieg. Noch ist es ja eher so, dass alle nach Sinn und Einsatzmöglichkeiten für KI suchen. Und darum soll es auch in unserem nächsten Thema gehen. Marianne Allweis und der Versuch in der Slowakei, unter anderem mit künstlicher Intelligenz einem großen Problem Herr zu werden.
Sie können noch so abstrus sein. Offensichtliche Falschmeldungen schaffen es in der Slowakei immer wieder bis in die Hauptnachrichten. Eine radioaktive Wolke soll sich angeblich auf slowakischem Gebiet ausgebreitet haben, nach einer Zerstörung eines Munitionslagers in der ukrainischen Stadt Chmelnytskyi. Eine Polizeisprecherin macht darauf aufmerksam, dass es sich um eine Desinformation handelt, die gezielt von Russland verbreitet werde. Auch ein Strahlenexperte kommt zu Wort, alle Messwerte seien normal. Ungewöhnlich stark seien jedoch hybride pro-russische Aktivitäten, sagt der Experte für Informationssicherheit Tomasz Kryszak. Wenn wir zum Beispiel die Auftritte der russischen Botschaft auf Facebook vergleichen, dann hat sie bei uns in der Slowakei die meisten Beiträge und den größten Erfolg in Form von Interaktionen. Das ist ein Vielfaches dessen, was wir in jedem beliebigen Land in Europa sehen. Diese Propaganda fällt auf fruchtbaren Boden. Laut Umfragen glauben in der Slowakei besonders viele Menschen an Verschwörungstheorien. Das sei während der Pandemie am Widerstand gegen Corona-Impfungen sichtbar geworden, erklärt der Desinformationsexperte Wladimir Schniedl. Nun zeige es sich in der Einstellung gegenüber Russland. Es gibt einen markanten Anteil der Bevölkerung, mindestens 40%, der glaubt, dass für den Krieg in der Ukraine in erster Linie der Westen verantwortlich ist, die USA, die NATO und die Ukrainer selbst. Auch militärische Hilfe für die Ukraine lehnen mehr Slowaken ab als Bewohner anderer Länder. Eine Mehrheit der Befragten ist zwar für eine Unterstützung ukrainischer Geflüchteter, meint aber, diese geschehe auf Kosten der eigenen Bevölkerung. Das hat eine Umfrage für den slowakischen Think Tank Globsec ergeben. Für Oppositionspolitiker sei es verlockend, sich bei diesem Publikum einzuschmeicheln, meint der Journalist Schniedl. Denn die Präsidentin und die Regierung stehen eindeutig auf der Seite Kiews. Wir haben nachgeforscht, welche Facebook-Konten kremlfreundliche Propaganda verbreiten. Das waren auf der einen Seite Konten der rechtsradikalen Republika, auf der anderen Seite Politiker der linkspopulistischen Smer-Partei. Smer-Chef Robert Fico könnte die vorgezogenen Parlamentswahlen Ende September gewinnen und an die Macht zurückkehren. Der frühere Premier lehnt weitere Hilfe für die Ukraine ab. Ungarns Orbán ist sein Vorbild. Warum soll die Slowakei Russland als feindlichen Staat betrachten? Warum soll Russland die Slowakei als feindlichen Staat betrachten? Was haben wir mit der Ukraine gemeinsam? Den Kampf gegen folgenschwere Fake News habe die Slowakei im letzten Jahrzehnt vernachlässigt, sagt der Chef der Übergangsregierung Ludovít Odor am Rande der Globsec-Sicherheitskonferenz in Bratislava. Der parteilose Wirtschaftsexperte soll das Land bis zu den Neuwahlen führen. Vorausgegangen war eine langwierige Regierungskrise. Die habe das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie untergraben, sagt Wladimir Schniedl. Die Sehnsucht nach einer starken Führungspersönlichkeit wachse. Bei einem Teil der Gesellschaft sei außerdem die Sehnsucht nach dem Kommunismus noch wach. Die Klassiker der slowakischen Literatur handeln vom Panslawismus und von Russland als dem Beschützer aller slawischen Völker, was weiter in Schulen unterrichtet wird. Medienbildung dagegen kaum. Schniedl gibt Workshops, andere Desinformationsaktivisten klären in Newslettern und Podcasts auf. Die Informatikerin Maria Bielikova setzt auf künstliche Intelligenz. Wir arbeiten zum Beispiel an einem europäischen Projekt, an dem Polizeiorgane in mehreren Ländern beteiligt sind. Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, um illegale Fake News zu entlarven. Bielikova hat vor 2,5 Jahren das unabhängige Kempelen-Institut für intelligente Technologien in Bratislava gegründet. Sie kooperiert unter anderem mit der Nachrichtenagentur AFP und der Deutschen Welle. In Zukunft soll eine Meta-Datenbank Faktenchecks von Journalisten und Behörden erleichtern. Es geht aber nicht so einfach, dass sich eine Maschine einen Text ansieht und sagt, das ist wahr und das nicht. Wir erforschen vielmehr, welche Eigenschaften eine Information hat und wann sie glaubwürdig ist. Und wenn ein Mensch sagt, diese Information ist ein Problem, dann kann die KI schnell 50 Ähnliche finden. So wird sie zum Assistenten des Menschen.
Bald auch mit KI. Marianne Allweis über den Kampf gegen Desinformation in der Slowakei. Vielleicht wundern Sie sich ja auch, so wie ich, wie lange das schon wieder her ist, nämlich 4 Jahre, als der YouTuber Rezo sein Video Die Zerstörung der CDU veröffentlicht hat. Kurz vor der Europawahl war das damals, 2019. Und gut 20 Millionen Mal wurde bis heute diese knappe Stunde aufgerufen. Eine Reichweite, von der die meisten klassischen Medien, Zeitungen, das Fernsehen, das Radio nur träumen können. Politische Influencer wie Rezo gibt es aber immer mehr und da drängt sich die Frage auf, wie umgehen mit diesen Inhalten, häufig gemacht von Menschen ohne journalistische Ausbildung oder Redaktion im Hintergrund. Diskutiert wurde darüber gestern auf dem 13. Hamburger Mediensymposium und Axel Schröder war für uns dabei.
Hamburgs Senator für Kultur und Medien Carsten Broster hält wenig von einer umfassenden Regulierung von nachrichtlichen, redaktionellen Social-Media-Posts. Das machte er schon in seinem Eingangsstatement zum 13. Hamburger Mediensymposium klar.
Ein Teil dieser Influencer-Kommunikation erinnert mich nämlich ehrlicherweise immer wieder ein bisschen, ich habe viel gelesen in diesem Jahr über 1848 und das, was da so passiert ist, an die romantische Schwärmerei so mancher Vormärzpublizistik. Ganz viel von dem, was wir als demokratischen Impuls von öffentlicher Kommunikation betrachten, waren auch hochschwärmerische, hochidealistische, teilweise aber auch durchaus mit starken eigenen kommerziellen Interessen versehene Einzelpublizisten.
Und die arbeiteten Mitte des 19. Jahrhunderts auch noch ohne Redaktion im Rücken. Im Vergleich zu Make-up-Tipps oder Kaufempfehlungen sind nüchterne Nachrichten in sozialen Medien immer noch eine Seltenheit, aber die Zahl dieser Kanäle wächst. Und schon heute werden die Landesmedienanstalten auf Grundlage des Medienstaatsvertrags aktiv, wenn es Beschwerden über die via Social Media verbreiteten Inhalte gibt, sagt Eva Maria Sommer. Sie leitet die Landesmedienanstalt Schleswig-Holstein.
Natürlich müssen wir erst einmal zeigen, dass es sich überhaupt um ein journalistisch-redaktionelles Angebot handelt. Und dafür müssen wir natürlich die inhaltliche Ausgestaltung uns anschauen. Hat das einen tagesaktuellen Bezug? Wird das regelmäßig aktualisiert etc.?
Wenn dann Falschbehauptungen verbreitet werden und nicht nur einige Dutzend, sondern viele tausend Menschen den Kanal abonniert haben, werden die Landesmedienanstalten tätig.
Dann kann es sein, dass die Landesmedienanstalt Ihnen ein mehr oder weniger freundliches Schreiben zukommen lässt, indem wir auf mögliche Verstöße und Versäumnisse erstmal hinweisen. So, da hat man dann in der Regel die Möglichkeit, nochmal Abhilfe zu schaffen und eben in Zukunft sich an die journalistischen Sorgfaltspflichten zu halten. Und wenn auch das nicht passiert, haben wir noch die Möglichkeit, tatsächlich informelle Verfahren zu gehen, zu beanstanden und so weiter.
Für Elisabeth Koblitz gehören eine sorgfältige Recherche und ein Faktencheck dagegen ohnehin dazu. Viele Jahre lang hat sie für das ZDF aus Washington berichtet, jetzt arbeitet Koblitz als sogenannte Newsfluencerin. Fast 100.000 Menschen folgen ihr auf Instagram, Geld verdient sie mit kurzen Werbeblogs.
Wenn ich unsauber journalistisch arbeite, wird mir das meine Community krumm nehmen. Ich werde Follower verlieren. Meine Kooperationspartner werden sagen, also irgendwie mit der kann man irgendwie auch nicht zusammenarbeiten. Also für die Werte, für die ich auf Instagram stehe, muss ich mich tagtäglich irgendwie beweisen.
Mehr Qualität, mehr Eigenverantwortung auf Social Media will auch der Schweizer Verein Conscious Influence Hub fördern. Nicht über eine Zertifizierung besonders vertrauenswürdiger Influencer, denn das wäre zu aufwendig und teuer, sagt die Geschäftsführerin des Vereins Anja Lapcevic.
Was wir viel lieber machen möchten, ist Sensibilisierung, Aufklärung und wirklich auch eine Conscious Community aufzubauen, die dann auch Conscious Content, also wirklich neue, anregende Inhalte kreieren, publizieren kann und dass wir so auch wirklich den Code of Conduct breit streuen können.
Zu diesem Code of Conduct gehören sachliche und quellenkritische Posts, ein verantwortungsvoller Umgang mit der eigenen Reichweite, ein Eintreten gegen Sexismus und Diskriminierung oder die Achtung der Privatsphäre. 25 Influencerinnen und Influencer haben sich an diese Regeln bislang freiwillig gebunden. Weitere sollen folgen. Anja Lapcevic ist sich dabei sicher, durch die Förderung von Medienkompetenz oder Vereine wie den Conscious Influence Hub kann die Gesellschaft einen Umgang mit der Nachrichtenflut in sozialen Medien finden und im besten Fall dann leichter unseriöse oder populistische von seriösen und gut recherchierten Inhalten unterscheiden.
Eine Diskussion in Hamburg zur Rolle der Influencer mit Axel Schröder vor Ort. Zwei Monate ist es her, da erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in den Tagesthemen das hier.
Hier ist der Gesetzentwurf an die Bild-Zeitung, und ich muss also unterstellen, bewusst geleakt worden, um dem Vertrauen in der Regierung zu schaden.
Es geht, Sie ahnen es, um den Gesetzentwurf zum Heizungsaustausch, das Gebäudeenergiegesetz. Das sind Pläne, mit denen Habeck seitdem in seiner Rolle als guter politischer Kommunikator deutlich Federn gelassen hat. Woran allerdings auch Bild-Zeitung und andere Medien ihren Anteil hatten und haben, wie unser Kolumnist findet.
Medias Res. Die Meinung von Arno Orzesek.
Vorab folgende Meldung des Satireportals Postillon. Das haben wir jetzt vom Öko-Wahnsinn der Grünen. In Wuppertal wurde heute erstmals ein Hausbesitzer von seiner Wärmepumpe aufgefressen. Und damit in medias res. Wussten Sie, dass der Philosoph Peter Sloterdijk ein beherzter Öko ist? Sein Büchlein »Die Reue des Prometheus – Von der Gabe des Feuers bis zur globalen Brandstiftung« endet mit dem manifesthaften Aufruf »Firefighters aller Länder, dämmt die Brände ein«. Gemeint ist die Verbrennung von Öl, Gas und Kohle oder in Sloterdijks erdgeschichtlicher Perspektive das Abbrennen unterirdischer Wälder. Und genau das, das weitere Abbrennen, will der grüne Firefighter Robert Habeck bekanntlich per Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, bekämpfen. Allein das geplante GEG hat den CO2-Ausstoß bislang nicht vermindert, den Methanausstoß jedoch stark erhöht, oft unterhalb von Sloterdijk-Niveau. Frank Schäffler von der FDP etwa beschimpfte Habecks Entwurf als Atombombe für unser Land, woraufhin die Bild titelte »Heizhammer ist Atombombe für unser Land«. Nun, das ist immerhin so korrekt wie die umgekehrte Behauptung, eine Atombombe sei ein Heizhammer. Denn erzeugen Kernexplosionen etwa keine höheren Temperaturen als selbst erstklassige Wärmepumpen? Gut zu wissen für Freunde edler Tropfen, Frank Schäffler ist, ähnlich wie Springer-Chef Döpfner, für den Klimawandel, weil er sich ausdrücklich besseren Wein verspricht. Habecks Heizhammer, ein Begriff, mit dem die Bild seit Monaten regelmäßig zuschlägt, würde demnach auch Weinflaschen treffen, die noch gar nicht abgefüllt sind. Ein Befund, dem Don Alfonso, Kolumnist der Springer Zeitung Welt, gewiss besorgt zustimmt. Der Don hat nämlich bereits erklärt, wie die Wärmepumpe die bürgerliche Kultur zerstört. Stimmt es also, dass Habeck von Springer-Organen wie eine Sau durchs Dorf getrieben wird, um Albrecht von Lucke zu zitieren, den Co-Chef der Blätter für deutsche und internationale Politik? Gemach. Es war der Spiegel, der Robert Habeck auf der Titelseite als verzweifelten Heizungsmonteur gezeigt hat, woraufhin Simone Peter, ehemalige Vorsitzende der Grünen, tief betroffen twitterte, populistischer hätte es die Springerpresse auch nicht hinbekommen. Witzig allemal der Kommentar des Nutzers, der Nutzerin, Kantsche Aufklärung tut Not bei Welt.de. Das Titelbild des Herrn Habeck als Heizungsmonteur hat viele Grünende verschreckt, weil da ein Politiker bei der Arbeit gezeigt wird. Das Magazin Cicero meint unterdessen, dass die Grünen und ihre Unterstützer auf Kritik generell mit einer Mischung aus Aggression und Weinerlichkeit reagieren und zitiert einen User, der nach einem entsprechenden Cicero-Artikel getwittert hat, Kampagnenjournalismus, nicht ernstzunehmendes Scheißhausblatt. Ob das erhitzte Hin und Her mit den Worten des Spiegel eine Debatte im Debattenwahn ist oder nicht? Als auf Zeit Online der Meinungsartikel »Die Wärmepumpe als Weltanschauung« von Petra Pinsler erschien, gab es in kürzester Zeit 1580 Kommentare. Man kann sich in Deutschland das Geschlecht aussuchen, aber nicht die Heizung, lautete einer davon. Doch zurück zum Ausstoß greller Metaphern. Der FDP-Politiker und Anti-Pumpen-Aktivist Michael Kruse hat im Bundestag behauptet, es kann nicht sein, dass ihr Haus wegen Robert Habeck wie ein Damoklesschwert über ihnen hängt. Und das, überlegen Sie mal, das kann wirklich nicht sein.
Nach der Fußball-Bundesliga ist häufig vor der Weltmeisterschaft, in diesem Jahr der Frauen in Australien und Neuseeland. Doch wer überträgt das Turnier in Deutschland? Das haben wir hier schon mehrfach gefragt und das fragt sich nun auch Nancy Faeser. Man habe mit Besorgnis zur Kenntnis genommen, dass bisher noch keine Fernsehrechte vergeben worden sind. Das stellte die deutsche Innenministerin in einem gemeinsamen Statement mit anderen europäischen Politikern fest. Man sei aber zuversichtlich, dass FIFA und Sender einen gemeinsamen Weg für eine faire Entwicklung der Frauen-WM finden werden. Statement Ende. Fest steht, hier ist gleich nach den Nachrichten der Büchermarkt an der Reihe. Und das war Medias Res mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei bleiben.